Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der NZZ Academy, das neue exklusive Weiterbildungsprogramm der NZZ für Führungskräfte.
NZZ Geopolitik.
Was war ein typischer Tag? Ein typischer Tag begann sehr früh in der Nacht für mich mit dem Sammeln von Informationen zur Lage und vor allem zu den Ereignissen der Nacht.
Der Schweizer Botschafter im Iran, Olivier Bangerter, hat es gerade noch aus Teheran geschafft.
Unser fixer Standpunkt als Team war die Krisensitzung um 9 Uhr.
Mitte März erzählte er an einer improvisierten Medienkonferenz, wie er aus Iran herauskam und wie es in der Hauptstadt aussieht, während die amerikanischen und israelischen Bomben fallen.
Gegen Abend durften jeden Tag die Schweizer Kollegen in der Regel in ihre Wohnungen zurückkehren, um gewisse notwendige Dinge zu holen oder einkaufen gehen. Das war ein normaler Tag. Mit Explosionen im Laufe des Tages.
Botschafter Bangerter war bis zu seinem Rückzug eigentlich ein wichtiger Mann in Teheran, denn er war und ist nicht nur diplomatischer Vertreter der Schweiz, sondern er ist auch eine Art Postbote zwischen den USA und Iran. Denn die Schweiz ist seit vielen Jahren verantwortlich für den diplomatischen Austausch. Sie macht das als Teil der sogenannten guten Dienste.
Für mich gehörten Kontakte mit den Behörden und anderen Botschaften.
Mitte März befindet sich also Olivier Bangerter unfreiwillig in der Schweiz, in Bern und nicht vor Ort in Teheran. Und eine französisch sprechende Journalistin fragt ihn dann anschließend:
Aujourd'hui, quel est le rôle de l'ambassade? Qu'est-ce que vous faites depuis la Suisse?
Herr Bangerter, was passiert denn jetzt mit den guten Diensten? Was unternimmt die Schweizer Botschaft? Und Bangerter antwortet:
Nous maintenons le canal de communication entre les Iraniens et les Américains ouvert.
Ich biete die guten Dienste der Schweiz dem Iran und den USA an, aber sie müssen auch Lust und den Willen haben, diesen Kanal zu benutzen.
Et il suffit que les deux parties aient envie d'utiliser ce canal-là et quand ils auront envie de le faire, nous serons là, nous serons prêts.
Nun Daniel, heute wissen wir, die Iraner und die Amerikaner hatten dann irgendwann mal Lust und haben tatsächlich miteinander gesprochen, nur eben nicht über den Schweizer Kanal, sondern über den pakistanischen und später auch über den katarischen. Was sagt das aus, wenn der neutrale Schweizer Postbote nicht mehr gebraucht wird?
So weit würde ich nicht gehen, dass er nicht mehr gebraucht wird, aber die Schweiz hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr mit ihren guten Diensten. Sie ist in einem umkämpften Markt heute. Sie hat vielleicht, das zeigt dieses Beispiel auch schön, etwas eine übersteigerte innenpolitische Erwartungshaltung. Und das Beispiel zeigt sicher auch, dass sie sich neu positionieren muss mit ihren guten Diensten, mit Blick auf eine Welt, die sich stark verändert.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Die schweizerischen guten Dienste und die Neutralität sind zentrale Pfeiler der Schweizer Außenpolitik. Darauf ist die Schweiz sehr stolz. Doch beide Konzepte stehen zurzeit unter wachsendem Druck, sagt der Leiter des Thinktanks Center for Security Studies CSS in Zürich, Daniel Möckli. Und damit herzlich willkommen bei uns im Studio.
Dankeschön.
Daniel, dieser Begriff gute Dienste, es hat etwas Liebliches. Ich wollte eigentlich schreiben, fast etwas Naives, Sanftes. Was sind denn die schweizerischen guten Dienste?
Es ist nichts genuin Schweizerisches, aber ich glaube, die Begrifflichkeit ist sehr stark Schweiz geprägt. Mhm. Es geht im Kern darum, dass eine Drittpartei Beiträge leistet an die friedliche Lösung eines Konfliktes zwischen mindestens zwei anderen Parteien. Mhm. Da gibt es dann verschiedene Facetten, was für Beiträge das sind. Das Konzept hat sich natürlich sehr stark verändert, aber diese Grundidee ist immer dieselbe geblieben.
Die Grundidee, dass man Frieden schafft.
Dass man Frieden als Drittpartei mit anstoßen kann, dass es Brückenbauer braucht. Eigentlich exportiert da die Schweiz ein Element ihrer politischen Kultur in die Weltpolitik.
Also dass man sehr auf Konsens bedacht ist, Kompromissbereitschaft.
Ja, ich glaube, also Obama bei seinem Rücktritt hat gesagt, die wichtigste Erkenntnis, die er aus seiner Präsidentschaft mitgenommen hat, Konflikte lassen sich nur durch langwierige politische Kompromissgespräche lösen, nicht mit Gewalt. Und das entspricht natürlich der DNA, wie sie auch die Schweizer Außenpolitik geprägt hat.
Ist es eigentlich wichtig, dass die Schweiz dabei neutral ist, oder kann man auch gute Dienste anbieten, ohne neutral zu sein als Land?
Es gibt viele Nicht-Neutrale, die erfolgreich gute Dienste leisten. Norwegen ist ein Beispiel als NATO-Mitglied mit dem Oslo-Friedensprozess. Mhm. Es gibt auch Großmächte, vor allem die USA, die wichtige Akteure in der Vermittlung sind, die dann eher mit Machtpolitik agieren, mit anderen Instrumenten. Im Falle der Schweiz ist es sicher ein Element, warum sie in diese Tradition der guten Dienste gekommen ist. Es war auch eine Rechtfertigung für eine Neutralität, die früher unter Druck war. Aber es gibt andere Gründe. Die Glaubwürdigkeit der Schweiz beruht längst nicht nur auf der Neutralität, auch auf dem internationalen Genf, auf der Stabilität ihres politischen Systems. Also die Neutralität wird manchmal hier auch überhöht als Grundlage der guten Dienste.
Jetzt hast du gerade gesagt, eben als Rechtfertigung der Neutralität. Also da wollte ich fragen, also was treibt die Schweiz an, das zu machen? Ist es, weil sie neutral ist und quasi ein schlechtes Gewissen hat? Oder ist es, weil man selbstbewusst sagt, hey, neutral zu sein, friedlich zu leben mit vier Landessprachen, das wollen wir euch zeigen, das geht auch?
Es hängt ein bisschen von der Phase ab in der Weltgeschichte. Also vor 100 Jahren war die Schweiz sehr partizipativ, man wollte Europa mitgestalten, hat da sehr viele gute Dienste in die Diskussion eingebracht. Nach 1945 war die Neutralität sehr stark unter Druck. Da war es sicher eine Kompensationsstrategie. Die Schweiz ging auch nicht in die UNO. Sie war eines der wenigen Nicht-UNO-Mitgliedstaaten und hat sich so als Drittakteur positioniert, der außerhalb dieses ganzen Systems Brücken bauen kann, allerdings nicht sehr erfolgreich. Mhm. Und seit den 90er Jahren, ich würde sagen, das geht jetzt bis in das Aktuelle hinein, sind die guten Dienste Teil einer aktiven Friedenspolitik. Das ist wieder weniger kompensatorisch mit der Neutralität verknüpft. Hier will die Schweiz aus verschiedenen Gründen Beiträge an die Friedensförderung leisten, auch aus Interessenspolitik, weil sie mit guten Diensten Beziehungen zu dem Weißen Haus entwickelt, die sie sonst nicht hat.
Ja.
Wenn man das heutige Konzept betrachtet mit den drei verschiedenen Pfeilern, die die guten Dienste heute haben, würde ich sagen, die Gewichtung dieser Säulen, die haben sich dann immer verändert, aber eigentlich sind es immer dieselben Säulen, die dann den Kern der guten Dienste ausmachen.
Wir können sie ja mal nennen, also die drei Säulen, das ist eben dieses Schutzmachtmandat, also dass man konsularische, diplomatische Dienste übernimmt zwischen zum Beispiel USA und Iran, in Teheran zum Beispiel. Gastschaftspolitik, also dass man Konferenzen organisiert oder eben die Vermittlung eines Friedens. USA, Iran, das war immer sehr in den Medien, dass die Schweiz Postbote ist. Aber wie erfolgreich war denn die Schweiz in den letzten Jahrzehnten in ihrer Arbeit?
Ich würde vielleicht unterscheiden zwischen den verschiedenen Säulen. Also die Schutzmachttätigkeit war die Hochblüte im Zweiten Weltkrieg. Da hatte die Schweiz über 200 Mandate. Eine ganze Abteilung, die nur noch das gemacht hat, weil sehr viele Staaten keine diplomatischen Beziehungen mehr untereinander unterhielten. Heute hat sie noch 8 Mandate, 9 Staaten sind involviert. Das hat recht stark an Bedeutung verloren, aber ist nicht irrelevant, weil bemerkenswerterweise immer noch Staaten Beziehungen abbrechen in dieser interdependenten Welt.
Ja.
Und das Iran-USA-Beispiel ist eigentlich das Wichtigste. Dort hat es am meisten Substanz. Andere Mandate sind dann zum Teil eher formeller Natur, auch deshalb viel weniger in den Medien. Mhm. Also ich denke, da macht die Schweiz immer noch zum Teil wichtige Arbeit, aber das ist nicht der Kern der guten Dienste. Der Kern heute ist eher die Vermittlungstätigkeit.
Also Mediation,
Frieden. Mediation, man spricht auch von Fazilitation. Also die Mediation ist, wo die Schweiz sich auch inhaltlich einbringt mit Lösungsvorschlägen. Die Fazilitation ist, wo sie Gespräche ermöglicht, eher die Logistik, solche Dinge zur Verfügung stellt. Mhm. Im Kalten Krieg hat der Bundesrat in der Suezkrise 1956 eine große Konferenz einberufen und fiel auf die Nase damit.
Mhm. Ein Fiasko.
Ja. Es sind eigentlich nur die Sowjetunion war positiv zu dieser Friedensinitiative, die anderen Weltmächte haben sie kritisiert. Mhm. Und nachher wurde die Schweiz eigentlich im Kalten Krieg passiv. Sie stand zur Verfügung, aber hat sich nicht wirklich positioniert. Es gibt eigentlich ein hauptsächliches Beispiel, die Vermittlung des Ende des Algerienkrieges. Mhm. Dann nach den 90er Jahren hat die Schweiz einen sehr bemerkenswerten Werkzeugkasten aufgebaut zur zivilen Friedensförderung, war weltweit wahrscheinlich führend und hat die guten Dienste in diese ganze Friedenspolitik integriert. Und da gab es schon ein paar Erfolge,
zum Beispiel
Kolumbien, Mosambik, sehr viel Profil im Nahen Osten, dort vielleicht etwas weniger Erfolg. Also man hat sich zum Teil auch die Finger verbrannt. Es gibt aber nicht das große leuchtende Beispiel, wie jetzt bei Norwegen der Oslo-Prozess, der aber, sind wir ehrlich, auch am Schluss erodiert ist und nicht zu Frieden geführt hat. Also Friedensarbeit ist Knochenarbeit. Die Schweiz investiert viel. Das Messen von Erfolg ist da recht schwierig. Zum Teil ist das Profil stärker als die Erfolgsquote, aber das ändert sich auch etwas über den Lauf der Zeit.
Also ich merke, es ist eine zwiespältige Bilanz, die man ziehen muss.
Ja, also wenn wir schauen, in den letzten 15 Jahren hat die Erfolgsquote von Vermittlungsbemühungen weltweit stark abgenommen. Mhm. Es ist wahnsinnig schwierig, Frieden zu stiften. Und wenn es Friedensabkommen gibt, 50% davon zerbrechen später wieder. Also insgesamt ist die Erfolgsrate sicher überschaubar, aber es ist auch fragwürdig, ob man die Schweiz wirklich an dem messen soll und kann. Ich glaube, es gibt auch eine Erwartung, dass die Schweiz das macht und sie macht es auch gut. Die Frage ist, wie viel Gewicht, das man da reingibt.
Dann schauen wir und machen mal einen Sprung eben ins Heute. Also die liberale Ordnung zerfällt. Was heißt denn das für ein Land wie die Schweiz, aber natürlich auch für ein anderes Land, das gute Dienste anbietet?
Ja, es gibt natürlich eigentlich fast widersprüchliche Tendenzen, die man daraus ableiten kann. Dass der Rechtsrahmen der Weltpolitik zerfällt, bringt deutlich mehr Gewalteskalationen mit sich. Das heißt, der Bedarf an Mediation steigt. Ich habe aber schon darauf hingewiesen, die Konflikte werden viel komplexer, mehr Akteure sind involviert, sie hören nicht mehr auf, sie dauern und dauern und dauern. Das heißt, die Friedensarbeit ist schwieriger geworden und die Erfolgsquote nimmt ab. Was aus dem weltpolitischen Wandel auch hervorgeht, ist, dass neue Akteure vordrängen, die sich als Mediatoren positionieren. Mhm. Es gibt viel mehr Vermittler heute mit ganz anderen Hintergründen als die Schweiz. Kleinere Staaten, mittlere Staaten, aber auch Großmächte wie China, die plötzlich eine innerpalästinensische Versöhnungskonferenz in Peking durchführen, obwohl die Schweiz 10 Jahre im Dossier investiert war. Und ich dachte, diese Konferenz müsste doch in der Schweiz stattfinden.
Also Hamas-Fatah-Dialog.
Genau, ja. Also es gibt mehr Konkurrenz und es gibt einen Trend, dass man regionale Probleme mit regionalen Akteuren angehen will. Das war früher weniger der Fall. Mhm. Da haben europäische Länder waren sehr aktiv in der Vermittlung. Heute merken wir, dass eigentlich Europa weltpolitisch etwas marginalisierter ist, auch zum Teil Glaubwürdigkeitsprobleme hat, Doppelstandards im Gaza-Krieg und dass eigentlich lokale Akteure viel dominanter werden, auch lokale internationale Organisationen.
Aber wenn ich jetzt aktuell nochmals den Iran-USA-Krieg aufgreife, dass Pakistan so erfolgreich vermitteln konnte, geht das in die Kategorie, wir wollen einen regionalen Vermittler?
Ja, also es war wahrscheinlich von Anfang an übertrieben zu denken, nur weil die Schweiz das Schutzmachtmandat hat, dass sie die prädestinierte Vermittlerin hier ist. Katar hat sich in den letzten 15 Jahren ein bemerkenswertes Mediationsprofil angeeignet. Und wenn man die Liste der Aktivitäten anschaut, auch erfolgreicher Aktivitäten, ist das beeindruckend. Das muss man auch aus Schweizer Sicht anerkennen. Mhm. Pakistan war vielleicht etwas weniger offensichtlich, dass die hier mitten auf das Paket der Mediation treten, weil sie eine Verteidigungsallianz mit Saudi-Arabien haben. Sie haben keine Beziehungen zu Israel. Also man merkt hier, da ging es gar nicht mehr um Qualitäten, die die Schweiz mitbringt. Da ging es um persönliche Beziehungsnetzwerke zur Trump-Administration. Da ging es um gute Kontakte zwischen Nachrichtendienstchefs. Und da gibt es ganz andere Zugänge zur Mediation, Methoden der Mediation und Kanäle der Mediation, wo man auch merkt, die ganze Mediation verändert sich stark. Die Schweiz vertritt heute einen Zugang und ich glaube, es bleibt weiterhin ein wichtiger. Aber wie ich eingangs gesagt habe, ist ja keine Alleinstellungsmerkmale mehr.
Hat sich denn auch die Motivation der Vermittler verändert? Oder was denkst du, was war die Motivation von Pakistan?
Ich würde Ihnen nicht ein Friedensmotiv absprechen. Die Schweiz hat anfänglich reserviert reagiert, dass Pakistan hier diese Rolle übernimmt. Das kam ihr nicht so zugute und am Ende muss man auch sagen, müssen wir alle froh sein, wenn es einen Akteur gibt, der das Vertrauen aller Seiten hat, auch wenn dieser Akteur anders agiert. Natürlich sind transaktionale Gesichtspunkte involviert, die Zugänge zu Trump, diese Dinge, auch die ganze Mediation ist im Kontext von Trump transaktionaler geworden. Es geht weniger um die Konfliktursachen, sondern einen Deal zu zimmern, das ist gar nicht Schweizer Art. Ja. Die haben eine Ablauffrist, aber die können immerhin töten, humanitäres Leiden zwischenzeitlich einmal stoppen. Also die Schweiz tut auch gut daran, solche Prozesse zu unterstützen und das hat sie im Schluss ja auch gemacht. Es ist aber schon bezeichnend, dass auf dem Birkenstock Pakistan und Katar die Mediatoren waren, in einem katarischen Hotel. Ja. In den Erklärungen die Schweiz weder als Mediator erwähnt wurde, noch irgendwie als Gastland gewürdigt wurde. Also sie hat hier wichtige Sicherheitsdienstleistungen erbracht, logistische Dienstleistungen. Sie musste goldene Kugelschreiber organisieren, wenn man dann etwas unterschreiben würde. Aber sie war nicht mehr im Herz der Mediation. Sie hat einen Fuß drin und das ist gut, auch mit Blick auf ihren Zugang zu Trump. Aber es steht wahrscheinlich etwas symptomatisch für die ganze Entwicklung und mit der muss sich die Schweiz auch arrangieren.
Also diese Konferenz auf dem Birkenstock, das war ja schon eine sehr einzigartige Konstellation. Es waren doch 2000 Soldatinnen und Soldaten, Polizistinnen und Polizisten, die im Einsatz standen. Ich konnte in einem Kommentar lesen, die Schweiz war einfach zuständig, um Lachsbrötchen und Champagner zur Verfügung zu stellen. Wird man dem gerecht?
Ja, das ist natürlich überspitzt. Die Logistik ist auch absolut zentral, damit es eine gute Verhandlungsdynamik gibt. Die Schweiz hat hier auch, sind wir ehrlich, Interessenpolitik betrieben, indem das der Birkenstock in aller Munde war weltweit. Das ist auch Imagepolitik. Aber ja, es entspricht sicher nicht dem Selbstbild, dass wir den Weltfrieden voranbringen mit zentralen Maßnahmen. Das heißt, es braucht hier auch eine gewisse Kompromissbereitschaft. Das ist meine Rolle. Mediation entsteht heute nie, also selten nur noch durch einen Staat. Es sind immer Verbunde. Aber was hier schon bemerkenswert war, dass die Schweiz gar nicht mehr erwähnt wurde als Vermittler. Ich glaube, das ist schon auch ein bisschen eine Zäsur. Aber diese Logistik-Unterstützungsdienste, die würde ich auch nicht unterschätzen. Die ganze Symbolik ist schon auch sehr wichtig.
Wir sind gleich zurück.
Handelskonflikte, geopolitische Spannungen oder KI. Wer führt, braucht Antworten. Die NZZ Academy ist das exklusive Programm der NZZ für Schweizer CEOs und Verwaltungsräte. In nur einer Woche erhalten Sie strategische Orientierung zu den Herausforderungen von heute. Mit internationalen Rednern und NZZ-Experten. Jetzt anmelden. nzz-academy.com.
Was soll denn die Schweiz jetzt tun? Du hast Trump schon mehrmals erwähnt und es fällt auf, dass diese Immobilienlogik, von der wir ja schon so viel gehört haben, diese New Yorker Immobilienlogik, jetzt auch in die Vermittlung von Konflikten hineingeflossen ist. Also, dass man ganz grobe Einigungen kreiert, wie zu Gaza, und nachher geht man in die Verhandlungen. Das Gleiche jetzt mit Iran, USA. Wie muss sich jetzt die Schweiz positionieren, aufstellen, um, wenn man das möchte, auch wieder Teil zu sein dieser Logik?
Wie weit die Trump-Mediation Früchte trägt, wissen wir noch nicht. Ich glaube nicht, dass die Schweiz ihre ganze Mediation auf das jetzt ausrichten soll. Für mich gibt es etwas andere Schlussfolgerungen. Ich vermute, dass die Zukunft ihrer guten Dienste etwas in den weniger medial beleuchteten Hotspots liegt. Aha. Das braucht auch ein anderes Erwartungsmanagement in der Innenpolitik. Also nicht mehr Ukraine, Russland, Iran, wo die Weltmächte mitspielen. Dort sind wir vielleicht Gastgeber, aber die großen politischen Kompromisse werden wahrscheinlich andere irgendwann herbeiführen müssen.
Also nicht mehr die Glanzprojekte.
Ja, ich glaube, die Schweiz spielt schon heute wirklich wichtige Rollen, beispielsweise in Afrika, zum Teil auch in Lateinamerika. Das sind wenig beleuchtete Konflikte, wo aber viel humanitäres Leid auch gemindert werden kann.
Kannst du ein Beispiel
nennen? Und Ja, so in Afrika ist die Schweiz im Kongo aktiv, man ist im Sahel aktiv, in verschiedensten Konflikten. Es gab mit Kamerun Vermittlungsbemühungen. Die Leute kennen die Konflikte nicht einmal so sehr und es gibt halt weniger innenpolitische Lorbeeren. Aber wenn wir es ernst meinen mit dem Friedensbeitrag und nicht einfach dem Blitzlicht der Fotografen, dann ist das eine vielversprechende Zukunft, scheint mir. Okay. Das Zweite ist, die Schweiz muss wahrscheinlich noch mehr als bisher auf Partnerschaften setzen. Sie hat erste Arrangements mit Katar, mit Oman. Es gibt weitere Staaten, die Interesse bekunden, beispielsweise Japan, das jetzt Mediationsstrukturen auch aufbaut, wie die Schweiz das vor 25 Jahren gemacht hat, wo dann plötzlich 120 Leute im Außenministerium eigentlich für Friedenspolitik zuständig waren. Das sind sehr, sehr wichtige Werkzeugkasten mit Expertisen. Die Japaner machen das jetzt etwas kleiner, aber die wollen in diese Richtung gehen und das gibt weitere Staaten und ich glaube, die Schweiz tut gut daran, dass sie mit und nicht gegen diese Staaten operiert und die Diskussionen gehen auch in diese Richtung. Und dann muss man sich natürlich aber auch etwas im größeren Kontext fragen, was ist der Stellenwert der guten Dienste in der Interessenwahrung der Schweiz der Zukunft? In den letzten 25 Jahren wurden die guten Dienste sehr stark betont. Ich vermute mal, wenn man jetzt die nächsten außenpolitischen Strategiedokumente verfasst, werden andere Kernbereiche wie Sicherheit und Wohlstand etwas mehr Gewicht wieder bekommen. Das heißt, es wird hier etwas eine Balance geben. Wohin gehen die Mittel? Was sind die Kernprioritäten? Frieden wird immer eine wichtige Kernpriorität sein, aber wahrscheinlich relativ im Vergleich zu Wohlstand und Sicherheit in den nächsten Jahren etwas weniger Substanz bekommen.
Also ähnlich unter Druck wie bei der Entwicklungszusammenarbeit.
Ja, ich meine, die Entwicklungszusammenarbeit wird jetzt stark reduziert. Die Friedensarbeit ist etwas weniger betroffen, aber durch die ganze Logik der internationalen Zusammenarbeit hat man Frieden und Entwicklung eng verschränkt. Es ist aber wahrscheinlich zu berücksichtigen, dass jetzt Beiträge an die Sicherheit wichtiger werden. Das kann auch durch Frieden geschehen, wenn man dann die Friedenspolitik stärker regional ausrichtet, auch auf den europäischen Kontext. Aber diese Diskussionen sind noch zu führen. Das heißt, die Außenpolitik muss sich ein Stück weit neu erfinden in dieser Welt. Und innerhalb der Außenpolitik werden die guten Dienste neu zu positionieren sein. Mein Credo wäre einfach, Außenpolitik nicht mit guten Diensten gleichzusetzen, weil es braucht schon deutlich mehr Interessenwahrung in dieser sehr schwierigen weltpolitischen Lage für die Schweiz.
Aber Außenpolitik wird ja nicht nur im Außenministerium, also im EDA in der Schweiz gemacht, sondern Außenpolitik wird ja auch wirtschaftspolitisch gemacht, umweltpolitisch gemacht, gesundheitspolitisch gemacht in verschiedenen Ministerien, Departementen bei uns in der Schweiz. Und das Problem in Anführungszeichen in der Schweiz ist, dass wir ja nicht nur eine Regierungskoalition haben, sondern wir haben eine Kompromissregierung mit vielen Parteien, die da die Schweiz führen.
Die Kohärenz ist natürlich sehr anspruchsvoll in diesem Vielparteiensystem. Die bürokratische Spezialisierung der letzten 30, 40 Jahre, die dazu geführt hat, dass wir einen internationalen Staatssekretär für Finanzfragen haben. Wir haben natürlich die Außenwirtschaftskomponente in einem anderen Ministerium. Das gehört zur modernen Verwaltung. Das macht es aber schwierig, die außenpolitische Kohärenz zu wahren. Es ist ein bürokratischer Grund sozusagen, warum man so stark auf die Friedenspolitik setzt. Das ist der einzige Bereich, wo sonst niemand reinspricht.
Also von den anderen Departementen?
Genau, da kann das EDA schalten und walten, oder? Dort hat es die Federführung. Aber die anderen Themen bleiben wichtig, werden wichtiger. Das heißt, die Kohärenzfrage wird bleiben. Und wir haben jetzt in der Schweiz eigentlich drei parallele strategische Reflexionsprozesse. Die Zukunft der Sicherheitspolitik wird neu definiert. Die Zukunft der Außenwirtschaft wird neu zu definieren sein, weil auch die Bedingungen des Wohlstands verändern sich fundamental ohne offene Märkte mit diesen geoökonomischen Druckversuchen. Und die Zukunft der Außenpolitik wird neu zu denken sein. Und die große Herausforderung im System Schweiz ist, diese drei Reflexionsprozesse möglichst aufeinander abgestimmt zu gestalten, auch wenn unterschiedliche Departemente federführend sind, damit die Schweiz in diesem Epochenwechsel, den wir durchleben, nicht in unterschiedliche Richtungen zieht. Das ist momentan noch etwas der Fall.
Kannst du ein Beispiel nennen, damit man sich das ein bisschen bildhaft vorstellen kann, wie schwierig es ist, am gleichen Strang zu ziehen?
Ich denke, wenn man die sicherheitspolitischen Debatten anschaut, dann ist der Fokus der Kooperation zur Stärkung der Schweizer Verteidigungsfähigkeit ist natürlich regional. Die Bedrohung ist eher regional mit einem Fokus auf Russland. Und die Tendenz geht dahin, stärker mit europäischen Staaten zusammenarbeiten. Mhm. Etwas überspitzt will die Schweiz ja auch näher an den Westen rücken oder sogar Teil des Westens sein. Da gibt es unterschiedliche Positionsbezüge. Die Außenwirtschaft und die Außenpolitik sind von Natur aus eher global ausgerichtet. Die Außenwirtschaft will global Märkte erschließen, die Außenpolitik will global Brücken bauen. Und die Zielkonflikte gibt es dann beispielsweise, wenn jetzt aus dem Außenministerium Unterstützung für die Global Governance Initiative Chinas ausgesprochen wird. Ich glaube, das hat kein anderes westliches Land gemacht, weil man davon ausgeht, die Initiative ist dazu angelegt, die westlich geprägten multilateralen Strukturen zu untergraben. Mhm. Dann wirkt sich das negativ aus auf die Wahrnehmung der Schweiz in Brüssel, in europäischen Hauptstädten, wo die Sicherheits- und Verteidigungspolitik neu verhandelt wird und man auch einen Schweizer Beitrag an die europäische Sicherheit und Verteidigung erwartet. Und diese Zielkonflikte, die gehören zu unserem System. Es braucht einfach neue Institutionen, damit die auch erkannt werden und diskutiert werden. Also dass der Außensicherheits-, der Wirtschaftsminister auch gemeinsam in einem Austausch sind miteinander. Wenn ich das und das mit China mache, hat das diese Rückwirkung auf die Beziehung zu den USA und zu Europa. Und dann muss man diese Zielkonflikte miteinander diskutieren.
Insbesondere, weil die Welt einfach komplizierter, instabiler, volatiler geworden ist. Das hat die Schweizer Landesregierung ja überhaupt nicht gerne.
Ja, ich glaube, unser politisches System hat die Schweiz unglaublich erfolgreich gemacht, ist aber vielleicht nicht für die Phasen des strategischen Wandels wahnsinnig geeignet. Wir brauchen einfach viel Zeit, uns darüber zu verständigen, was das heißt. Also anekdotisch wird immer wieder das Beispiel genannt, als die Berliner Mauer fiel und der Schweizer Außenminister um eine Kommentierung gebeten wurde und er sagte, es passiert so viel in der Welt, ich kann nicht jeden Einzelfall kommentieren. Also die Schweiz hat dann 4 Jahre gebraucht für eine erste Strategie. Was heißt das? Und jetzt sind wir auch wieder, sagen wir, 4 Jahre nach der Zäsur der russischen Aggression gegen die Ukraine. Und jetzt kommen diese ersten Strategiedokumente, sie sind aber noch nicht alle sehr kohärent. Mhm. Das heißt, diese Verständigung wird noch andauern, auch wie finanzieren wir Verteidigungsfähigkeit, tut sich die Schweiz schwer, sie ist auch polarisierter als früher. Ich bin aber eigentlich ganz optimistisch, dass das merkwürdige politische Wesen Schweiz dann auch immer wieder die Kompromisse findet, die sie so erfolgreich gemacht haben. Man braucht einfach viel Geduld mit ihr.
Genau, das wollte ich gerade noch fragen. Also das wird in Bern erkannt. Ich weiß, dass du sehr oft dort bist und mit den Entscheidungsträgern ja sprichst.
Ja, ich glaube, weitgehend ist es nicht ein Bewusstseinsproblem, es ist ein politisches Steuerungsproblem. Das heißt, es gibt unzählige sogenannte interdepartementale Arbeitsgruppen.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja. Aber häufig kommen die Departementsvertreter, sind wir ehrlich, mit dem Mandat rein, schau einfach, dass nichts entschieden wird, das unserer bisherigen Politik widerspricht in unserem Departement. Das heißt, diese Verwaltungsstrategien, die entstehen, das ist nicht so einfach, die dann wirklich strategisch zu machen. Ich durfte selber mehrere Jahre Strategien federführend schreiben. Das ist auch ein permanenter Kompromissaushandlungsprozess. Mhm. Und es braucht etwas politische Steuerung, um wirklich die Richtung vorzuzeigen. Aber mit 4 Parteien ist das schwierig, auch Parteien, die die Welt unterschiedlich lesen und die Schweiz.
Gerade im Moment. Ne?
Ja, mehr als früher nach meiner Lesart und die Schweiz eben auch dann anders verorten. In der außenpolitischen Strategie, die jetzt gültig ist, die ich früher als Mitarbeiter des EDAS noch mitschreiben durfte, haben wir das erste Mal ein Kapitel gemacht, wofür steht die Schweiz in der Welt. Und ich habe noch nie ein Kapitel so viel umgeschrieben, je nachdem, mit wem ich darüber gesprochen habe. Das ist sehr schwierig. Das Ergebnis am Schluss vielleicht noch etwas oberflächlich, aber es ist mal ein Anfangspunkt für eine Diskussion, die uns noch eine Weile beschäftigen wird.
Aber du als intimer Kenner bist also zuversichtlich, dass das geschafft wird?
Also wir sind einfach noch nicht am Punkt. Wenn wir jetzt die Sicherheitspolitik anschauen, historisch gab es immer wieder politische Schulterschlüsse, gerade wenn es um Finanzierungsfragen der Sicherheit ging. Das sehe ich heute noch nicht. Heute kämpft jede Partei mit ihren Parolen für ihre Politik. Da fehlt uns vielleicht auch noch etwas das Bedrohungsbewusstsein. Ja,
ein Schock, wollte ich
das sagen. Das ist noch etwas weniger ausgeprägt. Also die Debatten in Bern laufen sehr anders als in europäischen Hauptstädten oder Brüssel, sind weniger strategisch als finanzpolitisch geprägt. Da braucht es noch etwas einen Ruck.
lieber Daniel. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns diesen Einblick in dieses merkwürdige Wesen Schweiz gegeben hast.
Sehr gerne.
Dazu möchte ich noch sagen, wir haben bei der NZZ gerade für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein ganz spezielles Angebot. Ein NZZ-Digital-Abo, das sich wirklich nur an die Podcast-Hörerinnen und Hörer richtet. 7 Tage digitaler Zugriff und das gratis und ganz wichtig, gerade für die Freunde in Deutschland, ohne Abo-Falle. Das heißt, ihr könnt 7 Tage alles lesen, nachher ist alles wieder vorbei. Ihr könnt euch anmelden über den Link in den Shownotes. Auch du, Daniel, könntest da mitmachen, falls du noch nicht die NZZ liest, was ich mir kaum vorstellen kann.
Ich sage jetzt nichts dazu, aber ihr macht sicherlich gute Arbeit.
Danke für deinen Besuch.
Sehr gerne.
Und das war NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Heute mit dem Historiker Daniel Möckli. Ihr habt es gehört, Daniel Möckli war viele Jahre im Schweizer Außenministerium EDA als geopolitischer und strategischer Berater tätig. Heute leitet er den Think Tank beim Center for Security Studies an der ETH Zürich. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Mein Name David Vogel.